Habt ihr das schon mal erlebt, dass jemand auf euch zukam und euch total euphorisch von etwas erzählt hat und dachtet, boah, das ist eine coole Sache? Und dann habt ihr mitgemacht und nach einer Weile merktet ihr, eigentlich ist das gar nicht so meins. Irgendwie passt das gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das so cool ist. So total euphorisch mitgegangen, aber irgendwie merkte man, nee, die Euphorie des anderen, die passt gar nicht zu mir. Ich habe das mal in meiner Zeit in Wiedenest gehabt. Da war eine wirklich gute Freundin von mir, hat bei Compassion mitgearbeitet. Compassion hat Patenkinder in der ganzen Welt und sie hat, hat Briefe übersetzt. Das ist ja dann in vielen verschiedenen Sprachen. Und hat mir von der Arbeit erzählt und ich dachte mir, so euphorisch, wie sie davon erzählt hat, dachte ich mir, boah, das ist eine coole Arbeit. Da will ich auch mitmachen, da will ich auch mit unterstützen und habe dann auch ganzen Gespräche gemacht und habe auch mit unterstützt, habe auch angefangen, Briefe zu übersetzen und dachte mir, boah, das ist was Gutes, die Kinder brauchen Hilfe. Und dann ging so die Zeit ins Land und ich merkte, das Übersetzen fällt mir nicht einfach. Ich habe in Costa Rica mein Englisch verbessert, aber das ist nicht ansatzweise gut genug, dass ich gut übersetzen kann. Es wurden immer weniger Briefe pro Woche, die ich gemacht habe, weil eigentlich hat es mir gar nicht so viel Spaß gemacht. Dann kamen auch noch negative Kritiken zurück, wo es hieß, ja, der Satz ist nicht so schön übersetzt und dieser Satz müsste man eigentlich anders übersetzen. Und ich merkte, wie meine Motivation immer kleiner und kleiner wurde von Woche zu Woche und ich immer mehr merkte, das ist gar nicht meins. Also das ist eine total gute Sache, aber es ist nicht meins. Und ich finde mich in dieser Aufgabe nicht wieder, bis ich irgendwann dann einfach aufgehört habe mitzumachen, weil ich merkte, das bin nicht ich. Und im Nachhinein dachte ich mir, ja, meine Freundin war auch Dolmetscherin von Beruf. Ich habe mit Sprachen es eher immer schwierig gehabt. Das macht schon Sinn, dass das Übersetzen von Kinderbriefen vielleicht nicht meine Berufungsaufgabe ist, im Gegensatz zu anderen Leuten. Habt ihr auch schon so ein ähnliches Beispiel mal erlebt? Habt ihr da was vielleicht in eurem Kopf? In der Geschichte von heute, wo wir vorhin das Video ja schon von gesehen haben, geht es um ein ähnliches Thema. Vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber es geht um etwas Ähnliches. Und da wir die Geschichte ja gerade schon auf dem Video gesehen haben, werde ich sie heute nicht nochmal bibeltextmäßig vorlesen, sondern ich glaube, alle wissen, worum es in der Geschichte geht, was da geschehen ist. Genau. Aber was für eine Szene ist das? Die Menschen kommen zusammen, weil Jesus in die Stadt Jerusalem hineinreitet. Es ist kurz vorm Passafest. Das bedeutet, es kommen gerade jede Menge Besucher in die Stadt, um gemeinsam mit Verwandten oder Bekannten Passa zu feiern. Und sicherlich hat nicht jeder von denen so einen Empfang bekommen. Die anderen nicht so. Aber Jesus kommt und auf einmal ist da was los auf den Straßen. Und er reitet auf einem Esel in die Stadt hinein und die Menschenmenge begrüßt ihn, bejubelt ihn. Das ist wie wenn ein Superstar auf einmal über eine Straße läuft. Oder wie wenn ein König in eine Stadt hineinkommt. Und genau das geschieht hier ja auch. Jesus zieht als König in diese Stadt hinein. Ja, man könnte natürlich sagen, wie es auch im Video aufkam, aber er hat ja kein Pferd und kein Gold und kein Glitzer. Aber das, was da geschieht, ist die Szene, wie wenn ein König in eine Stadt hineinkommt. Er kommt reitend hinein, die Leute jubeln ihm zu. Ich musste so ein bisschen daran denken, wie es war, als Kate und William geheiratet haben. Ich habe mir das damals über Internet irgendwie mit angeguckt und dann sind die beiden nach der Hochzeit in ihre Kutsche eingestiegen, sie natürlich in ihrem wunderschönen weißen Kleid, er als Prinz von England und die Straßen waren voll. Das war voll. Die haben Absperrungen gemacht, damit sie da durch konnten. Und die Leute haben zugejubelt und die beiden haben aus dem Fenster gewunken, ganz glücklich. Und ungefähr dieses Bild, so stelle ich mir das vor, dass das gewesen sein muss von dem, wie es beschrieben wird. Die Straßen waren voll, die Leute haben gejubelt. Hat man ja gerade auch im Video gesehen. Und Jesus reitet durch die Menschenmasse hindurch in die Stadt hinein. Vieles von dem, was in dieser Szene geschieht, wurde auch schon von den Propheten angekündigt. Der Leo hat es vorhin vorgelesen aus Zacharja. Dass es heißt, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und auf einer Eselin reitend. Deswegen musste es ein Esel sein und kein Pferd, auf dem Jesus kam. Und Jesus präsentiert sich hier zum ersten Mal als Messias. Vorher, sonst in der Bibel, hat er immer eher zurückhaltend reagiert. Wenn der Petrus sagte, du bist der Messias, sagte Jesus, psst, noch nicht verraten. Und jetzt ist aber die Zeit gekommen. Und jetzt reitet Jesus auf diesem Esel ein. Und die meisten kennen diese Prophezeiungen. Und können wissen, damit Jesus präsentiert sich hier gerade als Messias. Jesus ist derjenige, der kommt, um sie zu retten. Und die Volksmenge jubelt. Sie jubelt und schwenkt mit Palmblättern. Deswegen haben wir heute diese wunderschöne Deko hier. Legen ihre Obergewänder auf den Boden, damit Jesus nicht über den dreckigen Boden reiten muss. Sie verhält sich, wie man sich verhalten würde beim Einzug von einem König. Und sie rufen es auch. In Lukas 19, Vers 38 heißt es, dass sie so rufen, gelobt sei der, da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Die Evangelien erzählen ein bisschen unterschiedlich, was genau sie rufen, aber unter anderem scheinen sie auch zu rufen, dass der König kommt. Sie rufen Hosianna, sie rufen der Sohn Davids, sie rufen gelobt sei er. Was muss da auf der Straße los gewesen sein? Was für eine Szene der Freude, der Begeisterung, der Euphorie. Und wenn solch ein Tumult, wenn solch eine Bewegung auf der Straße los ist, dann lockt das natürlich auch andere an. Deswegen hatte ich gefragt, ob wir das Video anstelle dessen, was ich eigentlich zeigen wollte, nehmen können, weil ich fand, das sah man so schön, wie die zwei im Fenster stehen und sagen, ja, was ist denn da los? Ja, da hast du nicht gehört, Jesus kommt? Oh, dann müssen wir da auch schnell hin. Und an dieser Stelle möchte ich inhalten und das genauer hinschauen. Diese Menschen anschauen, die mitlaufen, die auch dahin laufen. Und da ist ja auch nichts Schlimmes dran. Das ist ja auch okay, das ist ja auch gut, wenn man merkt, da ist was los und ich laufe hin, weil ich neugierig bin, weil ich wissen möchte, was da geschehen ist. Der Mensch ist von Natur aus neugierig und so etwas ruft doch dazu, mitzumachen. Warum nicht? Und wie soll man von etwas erfahren, wenn man oder etwas kennenlernen, wenn man nicht irgendwie sowas mitkriegt und dann mitmacht? Ist ja auch das, was wir mit unserer Werbung machen. Komm her, sei dabei. Es ist, was Werbung insgesamt macht. Komm her, mach mit. Sei Teil dessen. Sei Teil dieses Produktes. Sei Teil dieser Veranstaltungen. Das ist normal. Und in diesem Fall bekennt die Volksmenge aber etwas. Indem sie rufen, Hosianna, dem Sohn Davids, Hosianna, dem König. Damit bekennen sie, dass Jesus der Messias ist. Sie nehmen es wahr, dass Jesus als Messias reinläuft. Und sie nehmen es nicht nur wahr, sie bekennen es, sie rufen es laut. Und jeder, der das mitruft, stimmt mit in den Glaubensruf ein. In den Glaubensruf, Jesus, du bist unser Messias. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie das in dem Moment auch so geglaubt haben. Auch das sah man im Video, wie sie voneinander erzählt haben. Ja, weißt du noch, was Jesus gemacht hat? Und das hat er gemacht. Und das hat er gemacht. Boah, was für ein Jesus. Und in dem gegenseitigen Erzählen, in der Euphorie der Szene, rufen sie ein und rufen, Jesus, du bist Messias. Ich glaube, dass du unser Messias bist. Und dass sie es geglaubt haben, dass sie geglaubt haben, dass Jesus jetzt kommt und sie rettet. Am besten bitte vor den Römern. Und mit dem Glauben standen sie da und riefen, und mit dem Glauben in dem Herzen gingen sie auch noch nach Hause und dachten, boah, war das schön, dass ich daran teil sein konnte. Ja, und dann ging die Woche weiter. Auch das hat Leo schon angekündigt quasi. Wir alle wissen, wie die Woche weiterging. Bis sie ihren Höhepunkt erreicht hat und Jesus an das Kreuz gekreuzigt wurde. Und was war dann mit diesen Menschen? Lukas 23, Vers 18 sagt, da schrien sie alle miteinander. Und ein bisschen vorher, alle bedeutet Hohepriester, Oberster und Volk. Hinweg mit diesem, gib uns Barabbas los. Das ist die Szene der Verurteilung. Und in der Szene der Verurteilung steht das Volk da und schreit, verurteilt ihn, tötet ihn. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wer das Volk ist. Das ist ein etwas ominöser Begriff und es kann in dem einen Moment die einen Menschen sein, in dem anderen die anderen. Ich werde jetzt nicht sagen, das waren exakt die gleichen Menschen, die da standen, aber es ist der gleiche Begriff. Es ist irgendwie die Masse der Menschen, haben erst gejubelt und hinterher standen sie und haben geschrien, kreuzigt ihn. Das Volk, das also am Sonntag noch gejubelt hat und Jesus als König und Messias gefeiert hat, steht nun da und schreit, tötet Jesus. Was für eine Wandlung. Wie konnte das geschehen? Wie konnte man von so einer Euphorie, die da war, von so einem Glaubensruf, du bist der Messias, du bist der König, dahin kommen zu sagen, töte ihn. Wo ist ihr Glaube geblieben? Haben sie überhaupt geglaubt? Und an dieser Stelle möchte ich auf die Anfangsfrage nochmal zurückkommen, die ich euch gestellt habe. Kennt ihr das, wenn man euphorisch etwas startet und nach einer Weile merkt, das ist doch nicht so meins? Ich glaube, ungefähr so etwas ist beim Volk passiert. Sie haben euphorisch da gestanden, sie haben euphorisch zugejubelt und dann machte die Woche so ihren Lauf und sie wurden enttäuscht. Sie merkten, dass die Hoffnung, die in der Euphorie mit drin war, die Erwartungen, die sie an Jesus als Messias hatten, nicht erfüllt wurden. Und stattdessen war Enttäuschung dort. Stattdessen war eine Frustration da. Hey, du solltest doch Messias sein. Warum gehst du stattdessen in den Tempel und schmeißt alles um? Warum können sie dich einfach gefangen nehmen und du machst nichts und du lässt dich gefangen nehmen? Wie kann das sein? Anstatt dass Jesus die Römer vertreibt und kraftvoll hineinkommt, so wie er doch gestartet hat und hineingeritten ist als König und die Herrschersessel Platz nimmt und es endlich gut macht für die Juden, passiert nichts. Eher das Gegenteil. Lässt sich gefangen nehmen. Das hat die Erwartungen doch sehr enttäuscht. Und diese enttäuschten Erwartungen, schlugen dann in Hass um. Zwischen Liebe und Hass kann ja manchmal ein sehr schmaler Grat sein. Diese Reaktion zeigt, dass ihr Glaube, den sie am Sonntag gehabt haben, und ich sage, ich glaube ihnen, dass sie das in dem Moment schon gedacht haben, dass sie das glauben, keine Standfestigkeit hatte. Der Glaube ist bei der ersten Enttäuschung umgeknickt und war weg. Und das ist uns was, was uns auch heute noch passieren kann. An der Stelle möchte ich auf uns jetzt gucken. Auch uns kann passieren, dass wir glauben, dass wir sagen, ja Gott, ich glaube dir. Und dann kommt der Alltag Und dann? Ich weiß nicht, wem das schon mal ergangen ist, aber ich finde ganz besonders nach Konferenzen und Camps und so Geschichten kann das schnell passieren, dass man auf einer Konferenz ist mit ganz vielen Leuten, weiß nicht, Willow Creek oder Pfingstjugendkonferenz oder irgendein richtiges Sommercamp, wo man ganz viel gelernt hat und aufgetankt hat und Gott erlebt hat und miteinander sich gepusht hat und dachte, boah, krass, Gott, bist du toll und wow, was für ein Gott, was wir erlebt haben. Und nach dieser Konferenz, diesem Camp, geht man nach Hause und merkt, irgendwie bleibt das gar nicht so. Ich bleibe nicht auf diesem Euphorie-Level. Irgendwie kommt der Alltag wieder und im Alltag spüre ich Gott nicht jeden Tag. Merke ich ihn nicht jeden Tag. Gibt es Momente, wo ich enttäuscht bin, dass das jetzt so läuft, wo ich was anderes von Gott erwartet habe? Wo ich nicht mehr euphorisch bin? Und was passiert dann? Was passiert, wenn ich merke, es geht nicht so euphorisch weiter? Dann ist die Frage, hat mein Glaube Standfestigkeit? Auf welchem Fundament ist mein Glaube gebaut? Oder ist er einfach weg? Weil ich merke, das war eine Situation, aber der Alltag ist nicht so. Ich glaube, unser Glaube hat Standfestigkeit, wenn es eine Entscheidung ist. Unser Glaube hat Standfestigkeit, wenn wir uns auf die Bibel beziehen. Wenn wir sagen, in der Bibel steht das, deswegen glaube ich das. Unser Glaube hat Standfestigkeit, wenn wir uns daran erinnern, was Gottes Liebe für uns getan hat. Wenn wir uns daran erinnern, warum wir Gott lieben. Wenn wir uns immer wieder neu bewusst machen, deshalb glaube ich, deshalb bleibe ich beim Glauben, auch wenn es gerade nicht einfach ist. Dann kann unser Glaube standfest sein. Dann können wir durch solche Situationen durchgehen und sagen, ja, es ist gerade nicht mehr so euphorisch. Ja, ich spüre gerade Gott nicht, aber ich weiß, er ist da. Ich weiß, er ist nicht weg. Ich weiß, das ist halt Alltag. Das gehört dazu zum Glauben. Ich weiß, man kann Gott nicht immer nur absolut total wahrnehmen und spüren und euphorisch sein. Das ist nicht Realität des Glaubens, sondern Realität bedeutet auch, dass manchmal Dinge nicht laufen. Ja, ich weiß, Gott enttäuscht mich manchmal auch. Oder ich bin von Gott enttäuscht, weil ich bin Mensch und ich habe Hoffnungen und Erwartungen, aber Gott handelt nicht immer so. Auch das gehört dazu. Aber die Bibel sagt, er ist da. Auch wenn ich nicht spüre, er ist da. Ich muss immer noch dieses Bild, was Angelika irgendwann mal gezeigt hatte, mit einem kleinen Löwe und der große Löwe ist hinter ihnen und der kleine Löwe sieht das gar nicht. Muss ich immer wieder dran denken, ja, Gott ist hinter mir, auch wenn ich ihn nicht sehe. Gott passt auf mich auf, auch wenn ich es nicht wahrnehme. Dann hat der Glaube Standfestigkeit. Ich glaube, der Glaube hat keine Standfestigkeit, wenn ihn auf Emotionen basieren lassen. Wenn wir glauben, weil es gerade so viel Spaß macht zu glauben. Und das ist mit den Menschen zu Palmsonntag passiert. Sie haben geglaubt, weil gerade so eine Euphorie da war, weil es gerade so schön war. Weil, hey, das ist doch toll. Aber Emotionen kommen und Emotionen gehen. Und wenn wir unseren Glauben auf unseren Emotionen bauen, dann wird es irgendwann wackelig und die Emotionen verändern sich. Und damit sage ich nicht, dass Emotionen falsch sind. Wir sind emotionale Wesen als Menschen. Emotionen gehören dazu. Natürlich gehören Emotionen dazu. Und natürlich gehört es dazu, dass man fröhlich ist, dass man sich über etwas freut, dass man traurig ist, dass man trauert, dass man enttäuscht ist, dass man frustriert ist, dass es gerade nicht so läuft, wie es sein soll. Und das können wir auch zu Gott bringen und können sagen, das machen die Psalmisten immer wieder, dass sie sagen, Gott, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Wo bist du denn? So wollte ich das nicht. Aber ist das die Grundlage für unseren Glauben? Weil wenn es die Grundlage ist, die Emotion, dann klar, was sagt man denn dann bitte anderes als, es ist nicht mehr gut, ich fühle mich nicht mehr gut, ja, was soll ich denn damit? Dann hat das keine Standfestigkeit. Und dann können Geschehnisse geschehen, dann kann der Alltag kommen, dann können die Enttäuschungen kommen und man lässt los. Und deshalb ist die Frage, worauf baut sich dein Glaube auf? Was ist Fundament von deinem Glauben? Vielleicht ist das auch eine Frage, die ihr mitnehmt nach Hause und mal drüber nachdenkt. Worauf baue ich eigentlich meinen Glauben? Warum glaube ich? Und wenn ihr merkt, da sind irgendwie immer noch, ich glaube, weil es sich toll anfühlt zu glauben. Oder irgendjemand hat mir mal gesagt, ja, ich möchte Gott so richtig spüren. Wenn ich ihn richtig spüre, dann lasse ich mich taufen. Wenn ich so Lobpreis voll in mir spüre, so, da ist nichts Schlechtes dran. Versteht mich nicht falsch. Natürlich darf man sich das wünschen. Aber das sollte nicht der Grund sein, sich taufen zu lassen, sprich zu glauben und zum Glauben bekennen. Sondern der Grund für seinen Glauben sollte sein, wenn man sagt, ich glaube. Ich lese die Bibel und ich glaube, was in der Bibel steht. Ich habe Gott in meinem Leben erlebt und ich erinnere mich daran, was ich mit ihm erlebt habe. Weil Menschen sind vergesslich. Ich habe mich für Gott entschieden. Ich habe mich entschieden, wie in einer Ehe, wie für Kinder meistens. Ich habe mich entschieden und ich bleibe bei der Entscheidung. Auch wenn es nicht einfach ist und es Stürme des Lebens gibt. Und ich möchte euch heute ermutigen, euren Glauben auf einer festen Grundlage zu stellen. Euren Glauben auf der Bibel zu stehen, auf der Liebe Gottes zu euch. Die Liebe zu Gott nicht zu verlieren. Denn das wird dann den Unterschied machen, wenn die etwas schwereren Zeiten des Lebens kommen. Amen.